Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und Glück auf zu einer neuen Folge von Frage sucht Antwort. Heute wieder mit einigen Fragen aus dem Roggen- und Weizenbereich und zum Thema Sauerteig und Teigreife. Den Anfang macht David, ich zitiere, bei Teigen mit Mehlen aus der Weizenfamilie macht es Sinn, nicht das ganze Mehl in Vorstufen zu verarbeiten, weil durch die lange Gehzeit der Kleber stärker angegriffen werden würde. Ich frage mich nun, ob auch bei einem reinen Roggenbrot ein anderes Brot entsteht, wenn keine Vorstufen genutzt werden. Nehmen wir beispielsweise mal an, man würde ein reines Roggenvollkornbrot mit 35 Gramm Anstellgut und 1000 Gramm Mehl ansetzen und eine Teigtemperatur von 30 Grad über die gesamte Gehzeit halten. Wenn man nun den Teig formt, nachdem er etwas aufgegangen ist und mit dem richtigen Reifezustand backt, unterscheidet sich dann dieses Brot von einem Roggenvollkornbrot, das nach deinem Brotbackbuch Nummer 4 gebacken wurde und bei dem der Sauerteig auch bei 30 Grad geführt wurde? Dankeschön für die Frage, David. Es kommt drauf an, das ist wieder die Standardantwort. So ganz pauschal lässt sich das alles immer nicht sagen. Also beginnen wir doch mal mit dem Weizenbereich. Da ist natürlich generell klar, dass man eigentlich nicht das gesamte Mehl in Vorstufen verarbeiten sollte. Also jetzt nicht 100% des Mehles in einen Vorteig stecken sollte, weil in diesem Vorteig, wie du schon richtig sagst und schreibst, ein Großteil des Klebergerüstes angegriffen werden würde und sich das dann negativ auf den Hauptteig auswirken würde. Jetzt kommt es natürlich auch ein bisschen auf die Mehlqualität an. Wenn man ein sehr, sehr kleberstarkes Mehl nimmt, also sagen wir mal 15% Klebereiweiß und dazu noch eine sehr gute Kleberqualität, dann ist es durchaus machbar, so einen Teig bzw. so ein Mehl komplett in den Vorteig zu packen und den Vorteig dann quasi nur noch zu formen und dann irgendwann nach der Stückgare abzupacken. Das ist ja nichts anderes als eine sehr lange Teigführung mit einer direkten Führung. Also die Vorstufe ist dann schon der Hauptteig. Oder sagen wir mal, wir nehmen 80% des Mehles in die Vorstufen, machen einen weichen Vorteig und vielleicht noch einen festen dazu. Auch das würde mit einem kleberstarken Mehl ohne weiteres funktionieren und vielleicht sogar das schönere und geschmacklich wertvollere Ergebnis bringen. Wenn ich das mit einem durchschnittlichen Weizenmehl mache, dann geht das natürlich schief. Also hier kommt es immer ein bisschen auf die Mehlqualität und auf die anderen Rezeptparameter an, wie viel Mehl ich in die Vorstufen geben kann beim Weizen. Generell für ein durchschnittliches Mehl sagt man immer so, um die 30% des Mehles können in die Vorstufen. Hängt auch wieder davon ab, wie der Vorteig dann gestaltet ist, also in den weichen Vorteig würde ich nicht so ganz so viel Mehl reingeben im Verhältnis zum Gesamtmehl wie in den festen Vorteig, weil da der Kleberabbau einfach stärker ist. Wenn ich ein sehr kleberstarkes Mehl habe, dann nehme ich natürlich ein bisschen mehr Mehl in den weichen, damit ich mehr Kleberabbau habe und der Hauptteig dann dehnbarer wird und nicht so bockig ist. Also viele Abhängigkeiten, aber mal so grob über den Daumen kann man schon sagen, so um die 30-40% Mehl sollten maximal in die Vorstufen im Weizenbereich. Im Roggenbereich sagt man immer, dass so maximal die Hälfte des Mehles versäuert werden sollte, also in den Sauerteig darf. Man kann natürlich auch 100% Mehl in den Sauerteig geben, hat dann aber ein komplett anderes Ergebnis. Das, was David hier vorschlägt, also zum Beispiel 35 Gramm Anstellgut auf 1 Kilo Mehl zu nehmen, also das gesamte Mehl dann quasi schon versäuern von Anfang an, ohne dass man extra noch einen Sauerteig herstellt. Beziehungsweise das, was man jetzt tut mit den 35 Gramm Anstellgut auf 1 Kilo Mehl, einfach als Sauerteig ansehen und den reifen Sauerteig dann weiterverarbeiten, also formen und irgendwann abbacken. Das ist ja letzten Endes auch eine Frage der Sichtweise, der Betrachtungsweise. Ist das jetzt ein Sauerteig, den ich herstelle, den ich dann einfach nur nochmal entgase, forme und dann habe ich den Hauptteig geformt? Oder ist das jetzt eigentlich schon mein Hauptteig, den ich ein bisschen beimpfe mit einem bisschen Anstellgut? Das ist also eine rein verbale Frage, glaube ich. Das hängt einfach von der Verwendung der Begrifflichkeiten ab. Und in der Praxis selbst geht das natürlich. Also ich kann einfach 1000 Gramm Mehl nehmen, entsprechend Wasser dazu, Salz und da diese 35 Gramm Anstellgut einmischen, das stehen lassen, bis es aufgegangen ist, dann formen und nochmal aufgehen lassen und abbacken. Da entsteht ein Brot, ein Roggenbrot. So, wenn ich jetzt aus dem Anstellgut erstmal einen Sauerteig herstelle und diesen Sauerteig dann mit dem restlichen Mehl zum Hauptteig vereinige, Wasser dazugebe, Salz dazugebe, stehen lasse, forme, nochmal stehen lasse und dann backe, dann entsteht auch ein Roggenbrot. Und die können durchaus auch von außen ähnlich aussehen. Also gleiche Oberflächenbeschaffenheit haben, das gleiche Volumen haben. Selbst wenn ich es anschneide, können sie gleich aussehen. Aber was sie immer tun werden, sie werden anders schmecken und wahrscheinlich auch ein bisschen anders riechen. Wie anders, das lässt sich wiederum nicht so pauschal sagen, weil das von den Führungsparametern abhängt. Also David schreibt ja hier, er lässt den Teig dann in dieser Variante, wo quasi alles in der Vorstufe ist oder alles der Hauptteig ist, wie gesagt, ist eine Definitionsfrage, lässt er bei 30 Grad stehen, das ist also sehr warm. Da wird dieses Brot vergleichsweise mild sein, wenn er das bei Raumtemperatur hätte reifen lassen, dann wäre es ein bisschen saurer. Generell ist es aber wahrscheinlich etwas saurer, als wenn ich einen extra Sauerteig daraus hergestellt hätte und den erst in den Hauptteig gekippt hätte. Aber auch das ist eine Frage, wie führe ich denn den Sauerteig? Ne? Führe ich den bei Raumtemperatur, mache ich einen Salzsauerteig draus oder vielleicht sogar mehrstufig, 1, 2, 3 Stufen? Das ist dann immer die Frage und entscheidet dann letzten Endes über das Ergebnis. Was man allerdings sicherlich bemerken wird, ist, dass der Teig ein bisschen klebriger, weicher sein wird am Ende, wenn wir diese 35 Gramm Anstellgut auf 1000 Gramm Mehl geben und quasi keinen extra Sauerteig ansetzen, weil dann mehr Teigabbau stattfindet. Da wird es natürlich nicht der Kleber abgebaut, der entwickelt sich da gar nicht im Roggenteig, sondern was da angegriffen wird, sind zum Beispiel die Schleimstoffe, die Pentosane. Und dann haben wir einen etwas weicheren, weniger gut formbaren Teig. Das ist das, was man wirklich am Teig merken wird. Aber dieses Prinzip ist nicht ganz unbekannt dem einen oder anderen, denn das habe ich angewandt in meinem Buch Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig. Da sind wir also bei noch weniger Anstellgut auf 1 Kilo Mehl, also nicht bei 35 Gramm, sondern deutlich weniger. Und das Ganze steht dann bei 20 Grad über 24 Stunden. Die Variante, die David jetzt ins Spiel gebracht hat, mit 35 Gramm Anstellgut auf 1 Kilo Mehl und 30 Grad, würde ich mal jetzt aus dem Bauch raus abschätzen, wird so zwischen 8 und 12 Stunden Reifezeit brauchen, bis das aufgegangen ist. Dann ist es natürlich auch schwieriger zu formen. Erstens, weil der Teigabbau vorangeschritten ist und zweitens, weil dann schon so viel Gas im Teig ist. Hier ist es also vielleicht sinnvoll, da ein Kastenbrot draus zu machen und das einfach direkt nach dem Mischen in den Kasten zu stecken. Und das dann aufgehen zu lassen, dann direkt abzupacken. Ja, also, es kann ein Roggenbrot, um mal auf die Frage zurückzukommen, es kann ein Roggenbrot ohne Vorstufen gelingen, aber es wird anders schmecken und sich vielleicht auch ein bisschen anders verhalten als ein klassisch hergestelltes Roggenbrot mit einem vorher vorangestellten Sauerteig. Was ich mit dem anderen Verhalten meine, ist ganz einfach, und zwar geht es da um enzymatische Prozesse. Stellen wir uns mal vor, ich nehme diese 35 Gramm Anstellgut auf 1 Kilo Mehl, gebe also sehr, sehr wenig Sauerteig in eine vom pH-Wert gesehen relativ neutrale Menge Mehl und Wasser. Und ehe dieser Sauerteig dann in der Lage ist, signifikante Mengen an Säure zu produzieren, ist ja so wenig anteilig aufs Mehl berechnet, das dauert einige Stunden. Und in diesen Stunden können Enzyme am Eiweiß an der Stärke knabbern, um es mal volkstümlich auszudrücken, und Abbauprozesse in Gang setzen, die sich dann wiederum beim Backen und nach dem Backen negativ auf die Brotkrume auswirken können. Also sie wird dann vielleicht ein bisschen zu feucht oder sogar klitschig. Das hängt wieder von der Mehlqualität ab, wie enzymstark das Mehl war. Wenn ich einen klassischen Sauerteig herstelle, also mit 30-50% Mehl im Sauerteig, also gehen wir jetzt mal von der Hälfte aus, ne? Also die Hälfte des Mehls ist schon im Sauerteig, dann senke ich den pH-Wert sofort runter, wenn ich den Sauerteig in den Hauptteig gebe und hemme damit die stärkeabbauenden Enzyme. Das heißt, das, was mir in der ersten Variante bei einem enzymstarken Mehl zu einem Problem geworden wäre, ist jetzt kein Problem mehr, weil die gar nicht in Gang kommen und die Stärke im Zucker abbauen können. Also entsteht auch kein Klitsch und keine klebrige Krume. Das merkt man zwangsläufig nach dem Backen, wenn man das Brot anschneidet, ob das Mehl so enzymstark war, dass die Variante von David, also ein Roggenbrot ohne Vorstufen, nicht funktioniert. Oder ob sie funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann sollte man den Anstellgut- oder Sauerteiganteil erhöhen oder mal auf ein klassisches Rezept wechseln, das schon einen relativ großen Anteil an Sauerteig in den Hauptteig gibt, also dann doch mit Vorstufen arbeitet. Also kurz zusammengefasst, ein Roggenbrot ohne Vorstufen kann gelingen. Es hängt aber von den Parametern ab, also insbesondere von der Roggenmehlqualität, von seiner Enzymatik. Die nächste Frage kommt von Jan und bezieht sich auf die Autolyse. Ich hatte vor einiger Zeit auf brotschau.de einen Artikel über die Autolyse, also über den Sinn und den Unsinn einer Autolyse, veröffentlicht und darauf geht Jan jetzt in seiner Frage ein. Ich zitiere. Steht die von dir auf brotschau.de erwähnte Autolyse nicht im Widerspruch zum anschließenden Dehnen und Falten der Teige? Also wird das Klebergerüst geschwächt, damit es später wieder gestärkt wird? Man könnte meinen, Jan, dass diese beiden Methoden im Widerspruch zueinander stehen. Kurz zusammengefasst, während der Autolyse, also wenn wir Weizenmehl und Wasser zusammenmischen, baut sich das Klebergerüst auf. Was aber parallel dazu passiert, ist, dass ein enzymatischer Abbau stattfindet, also dass eiweißabbauende Enzyme in Schwung kommen und die Kleberstruktur, die parallel aufgebaut wird durch chemische Prozesse, enzymatisch wieder zumindest geschwächt wird. So, wir bekommen also, das ist die Quintessenz auch des Artikels auf brotschau.de, wenn wir eine Autolyse ansetzen, zwar geringere Knetzeiten, also müssen den Teig nicht mehr so lange kneten im Anschluss, aber vor allem bekommen wir einen viel dehnbareren Teig, als wir ihn ohne Autolyse gehabt hätten, wenn der Teig in gleicher Weise ausgeknetet worden wäre. So, wenn wir jetzt einen sehr dehnbaren Teig bekommen und anschließend dehnen und falten, dann scheint das für Jan erstmal ein Widerspruch zu sein, weil wir haben ja erst das Klebergerüst geschwächt im Vergleich zu einem direkt ausgekneteten Teig, um es dann später durch Dehnen und Falten wieder zu straffen, zu spannen. Jetzt muss man aber ein bisschen unterscheiden, was da passiert. Wenn wir Mehl und Wasser mischen, dann baut sich, wie gesagt, das Klebergerüst auf. Das sind sogenannte Disulfidbrücken, also zwei Schwefel werden verbunden miteinander und an dem Schwefel hängt dann der Rest des Eiweißes dran. Und das sind sehr starke Bindungen. Wenn ich nun Mehl und Wasser mische, dann entstehen unter anderem auch diese Disulfidbrücken. Es entstehen aber eben auch andere Bindungen, ionische Bindungen zum Beispiel. Durch das intensive Kneten eines Teiges kommt viel mehr Sauerstoff ins Spiel in den Teig. Dieser Sauerstoff bewirkt eine viel schnellere Vernetzung dieser Schwefelbrücken und sorgt natürlich auch dafür, dass die Eiweißstränge, die sich da vernetzen können, viel schneller in Kontakt miteinander kommen, als wenn ich den Teig einfach nur liegen lasse. Gleichzeitig habe ich natürlich auch in einem ausgekneteten Teig immer enzymatischen Abbau, das kommt dazu. Aber da ist schon Salz im Spiel im ausgekneteten Teig. In der Autolysephase ist noch kein Salz im Spiel. Und das Salz sorgt dafür, erstens, dass die Enzyme ein bisschen ausgebremst werden, also nicht so arg am Klebergerüst knabbern. Und zweitens ist das Salz auch dafür verantwortlich, dass mehr ionische Bindungen stattfinden. Also, dass nicht nur Disulfidbrücken, die sehr stark sind, sehr fest sind, entstehen, sondern dass auch durch die Ionen, die sich ja bilden, also Natriumchlorid, das ist Steinsalz, ne? Natrium- und Chloridionen sind dann auch mit im Spiel im Teig und binden sich an bestimmten Stellen im Klebergerüst an und können so eine etwas leichtere Bindung als die Disulfidbrücken aufbauen. Aber es ist eben immer noch eine zusätzliche Bindung, wenn Salz im Spiel ist. Sodass wir also in einem ausgekneteten Teig eine viel stärkere Bindung haben als in einem nur über die Autolyse entwickelten Teig. Und was das Dehnen und Falten macht, und das macht es dann allerdings in beiden Fällen identisch, ist, dass man noch mehr ionische Bindungen aufbaut. Also schwache Bindungen, teilweise auch Wasserstoffbrückenbindungen, durch das Übereinanderlegen und das Dehnen der Struktur. Also wir dehnen ja die Struktur, ziehen sie auseinander und bringen sie dann wieder zusammen. Das ist eines der mechanische Input, dass wir also einfach wirklich die Eiweißstränge auseinanderziehen und wieder übereinander lagern, also so eine Art Gewebe aufbauen, wirklich im rein mechanischen Sinne. Und zum anderen bringen wir aber auch wieder bestimmte Eiweißstrukturen mit anderen Eiweißstrukturen in Kontakt und ermöglichen so noch stärkere Bindung. So, das machen wir aber in beiden Fällen. Das heißt, im Autolyseteig schwächen wir das Gerüst natürlich ein bisschen, beziehungsweise bauen es nicht so stark auf, das ist vielleicht der korrektere Begriff, wenn wir alle Prozesse zusammenfassen. Wir bauen ein nicht ganz so starkes, nicht ganz so elastisches Teiggerüst auf in der Autolysephase, sondern eher ein dehnbares Teiggerüst. Und stärken es dann ein bisschen durch das Dehnen und Falten und stärken in dem Sinne, dass wir die Teigstabilität erhöhen. Also wir verringern ein bisschen die Dehnbarkeit, aber sie wird nie so stark verringert werden wie in einem ausgekneteten Teig. Wenn wir also zwei Teige nebeneinander legen, einen Teig mit Autolyse in Anführungsstrichen geknetet und einen maschinell oder von Hand gekneteten, der ohne Autolyse auskommt, und wir dehnen und falten beide Teige, dann wird der ausgeknetete Teig immer der stabilere sein, der mit mehr Elastizität als der mit der Autolyse. Beides hat seine Berechtigung, denn wenn ich ein sehr starkes, kleberstarkes Mehl habe und das ohne Autolyse verarbeite, für ein Ciabatta beispielsweise oder für ein Baguette, dann ist der Teig so starr und elastisch, dass sich das Gas, das sich da im Teig entwickelt, sehr schwer tun wird, die Blasen aufzupusten, also die Poren größer zu machen, weil einfach die Wände dieser Poren zu viel Widerstand leisten gegen den Gasdruck. Wenn ich dagegen eine Autolyse einbaue in so ein kleberstarkes Mehl, in einen kleberstarken Teig, dann sorge ich für mehr Dehnbarkeit, also verringere die Elastizität der Porenwände und dann kann sich das Gas optimal entfalten. Guck mal auf das andere Extrem. Wenn wir ein sehr kleberschwaches Mehl haben und wir kneten das einfach aus ohne Autolyse, dann sind die Porenwände von Haus aus schon relativ dehnbar, haben wenig Elastizität, können das Gas also mehr oder weniger optimal auffangen. Wenn ich da jetzt noch eine Autolyse einbaue, also die Porenwände quasi noch dehnbarer mache, als sie eh schon sind, dann hat der Teig kaum Widerstand und das Gas wird einfach so entweichen aus den Porenwänden oder zumindest dazu führen, dass der Teigling eher in die Breite geht, statt nach oben beim Backen. Es hängt also immer davon ab, wie die Mehlqualität ist, ob ich eine Autolyse einbauen sollte oder nicht. Beziehungsweise hängt es natürlich auch davon ab, was ich überhaupt backen möchte. Ist es jetzt ein Teig, der sehr in die Breite gezogen wird, also ein Pizzateig zum Beispiel oder ein Focaccia-Teig, oder ist es ein Teig, der zu langen Strängen verarbeitet werden sollte, wie ein Zopfteig oder ein Baguette-Teig. Da ist es schon manchmal sinnvoll, die Autolyse mit einzudenken. In anderen Teigen, die sehr stabil sein sollen, die stehen sollen, also zum Beispiel bei einem Brötchenteig, klassischer Weizenbrötchenteig, da würde man eher auf die Autolyse verzichten bei einem durchschnittlichen Weizenmehl. Im Zweifel kommt es immer auf den Backversuch an. Wenn man die Mehlqualität nicht genau einschätzen kann oder es keine Werte gibt, dann sollte man, wenn man sich die Zeit nehmen will und das optimale Ergebnis haben will, sollte man das eine Rezept mal mit und mal ohne Autolyse ausprobieren und dann wird man merken, welche Variante von den beiden optimal ist. Das hat aber immer nichts mit dem Dehnen und Falten der Teige zu tun, sondern das kommt noch on top, um die Kleberstruktur zu stärken, zu straffen, um dem Teig etwas mehr Elastizität zu geben. Wenn ich merke, dass der Teig ohne Autolyse sehr elastisch und sehr stark ist, dann verzichte ich auf das Dehnen und Falten natürlich. Und auf der anderen Seite muss ich einen Teig, der nur mit Autolyse in Anführungsstrichen geknetet wurde, viel öfter dehnen und falten, damit er auf dem ähnliches Maß an Stabilität kommt wie einer, der direkt ausgeknetet wurde. Michael hat eine Frage zum Ofentrieb. Ich zitiere wieder. Mir ist ja bekannt, dass der Ofentrieb stärker ist, wenn das Brot noch Untergare hat im Vergleich zu einem Teig, der mit knapper Gare in den Ofen geht. Aber ich habe mich immer gefragt, warum das so ist. Und wenn ich so darüber nachdenke, dann kann ich nur vermuten, dass das Glutengerüst zu wenig abgebaut ist und somit die Gasbläschen besser auffangen kann. Dem steht aber dagegen, dass in der Krume bei Untergare oft große Löcher zu finden sind, während die restliche Krume eher kompakt ist. Da muss ich Michael ein bisschen korrigieren. Also den besten Ofentrieb hat man immer, wenn der Teigling mit knapper Gare in den Ofen geht. Den schlechtesten Ofentrieb haben wir, wenn der mit voller Gare in den Ofen geht, und den zweitschlechtesten mit Untergare. Ich glaube, das, was Michael zu der Beobachtung gebracht hat, dass das mit Untergare viel besser ist, wird sein, dass der Teigling da ein bisschen wilder aufreißt, wenn er noch nicht ganz in der knappen Gare ist, also noch nicht ganz optimal gereift ist in der letzten Gare, also in der Stückgare. Und die Beobachtung ist natürlich auch richtig, wenn die Gare noch nicht so fortgeschritten ist, ist das Klebergerüst, das Glutengerüst noch nicht so stark abgebaut, noch nicht so dehnbar, wie es das dann mit knapper Gare wäre. Insofern ist der Teig noch viel stabiler, und wenn dann der Ofentrieb losgeht, was das bedeutet, erkläre ich gleich noch. Wenn dann der Ofentrieb losgeht, dann kann der Teig natürlich viel stabiler und viel wilder aufreißen als ein Teig, der entspannter und etwas abgebauter ist. Deshalb hat man den Eindruck, dass der Ofentrieb stärker ist bei einem untergarigen Brot. Kurzer Einschub, was ist denn jetzt eigentlich überhaupt Ofentrieb? Der Ofentrieb bezeichnet letzten Endes den Vorgang, der beim Backen passiert, bei dem sich der Teigling ausdehnt und sich vergrößert, meistens dann auch irgendwo aufplatzt, entweder am Schluss, also an der Nahtstelle, die muss dann natürlich irgendwo nach oben gerichtet sein, damit das funktioniert, oder an einem Einschnitt oder mehreren Einschnitten, die man über das Brot verteilt hat. Manchmal sind es auch einfach gewollte Risse, die zum Beispiel im Roggenbrot dann aufreißen und nicht der Schluss sind. Das, was dann im Teig passiert, ist zweierlei. Zum einen haben wir ja das Gas, das sich während der Gare gebildet hat, also das CO2, das Kohlenstoffdioxid, das sich durch die Hitzeeinwirkung ausdehnt, also einfach eine Gasexpansion, weil es wärmer wird. Dafür muss aber schon Gas im Teigling sein. Das andere ist, dass sich Wasserdampf entwickelt aus dem Wasser, das sich im Teig befindet. Und auch dieser Wasserdampf dehnt sich in der Wärmesituation aus. Ganz, ganz wenig Gas entsteht noch neu durch mikrobielle Prozesse. Dafür ist einfach die Hitzewelle, die durch den Teig rast, zu schnell, als dass dann noch signifikant große Gasmengen neu gebildet werden würden. Also entscheidend für den Ofentrieb ist zum einen die Gasmenge, die schon in der Porenstruktur steckt, und zum anderen natürlich die Stabilität und die Dehnbarkeit des Teiges. Hatten wir gerade eben schon in der Frage von Jan. Wenn also der Teig sehr elastisch und sehr steif ist, wenig entspannt, dann kann da Gasdruck entstehen, wie er will. Wenn sich der Teig dem nicht anpasst und mitgeht, also mitdehnt mit dem Gasdruck, dann kann sich da keine schöne Porung entwickeln, kein gutes Volumen. Wenn der Teig super entspannt ist, also in Form einer Vollgare oder sogar Übergare, also schon so destabilisiert durch enzymatische Prozesse und auch durch den Gasdruck, dass das Teiggerüst einfach auseinanderreißt ab einem bestimmten Druck, dann entsteht auch kein gutes Volumen, sondern dann fällt das Brot im Zweifel sogar ein und die Teigstruktur kollabiert. Wir brauchen also ein ausgewogenes Verhältnis aus Teigstabilität und Dehnbarkeit, also Elastizität und Dehnbarkeit, und wir brauchen eine ausreichende Gasmenge, die in der Lage ist, sich in kurzer Zeit sehr stark auszudehnen. Und das ist beschrieben mit dem Zustand der knappen Gare. Wenn ich den Teig innerhalb der knappen Gare, das ist nämlich kein punktueller Zustand, sondern ein Zustand, der sich über etliche Minuten zieht, wenn ich den mit einer sehr jungen knappen Gare in den Ofen schiebe, dann ist der Ofentrieb natürlich stärker, weil der Teig noch stabiler ist, als wenn ich ihn mit einer sehr späten knappen Gare in den Ofen schiebe, wo also das Teiggerüst schon ein bisschen weniger elastisch ist, dehnbarer ist, wo schon sehr viel Gasdruck im Teig herrscht. Dann straffe ich den Teig im Ofen eigentlich nur noch so ein bisschen, er reißt vielleicht ein klein bisschen an, aber nicht mehr so stark auf wie mit einem etwas jüngeren knappgarigen Teig. Die Beobachtung wiederum hat Michael richtig getroffen, nur ist es dann eben keine Untergare, sondern wenn der Leib dann am Ende noch vernünftig aussieht, von außen wie auch von innen, von der groben Struktur, dann war es eine junge knappe Gare, wenn der Ofentrieb sehr stark war. Michael schreibt ja auch von den großen Löchern, die dann bei Untergare oft zu finden sind. Das ist eine richtige Beobachtung. Also wenn ich den wirklich untergarig reinschiebe in den Ofen, den Leib, dann entstehen, ich nenne die mal Angstlöcher, also große Angstblasen, also eine relativ kompakte gummiartige Krume, und ab und an sind da mal größere Löcher zu sehen. Das sind Effekte genau dieses noch zu stabilen Teiggerüstes. Also da entsteht dann Gasdruck, und zwar von dem Gas, das da schon entwickelt ist, und vom Wasserdampf hauptsächlich. Ne? Wenn noch nicht viel Gas im Teig ist bei Untergare, ist es dann meistens der Wasserdampf, der solche Löcher auslöst. Und wenn da sehr viel Druck von außen herrscht auf das System, weil der Teig eben noch sehr elastisch ist und sehr gespannt, dann sammelt sich das Gas bevorzugt an Bahnen, wo weniger Druck herrscht. Also wenn man es eingeschnitten hat zum Beispiel, da kann man genau nachvollziehen, wenn man das Brot ausschneidet, ne, dann migriert das Gas in Richtung des Schnittes oder des Schlusses. Also jedenfalls in Richtung der Stelle, an der am wenigsten Spannung herrscht. am wenigsten Widerstand herrscht. Und dann sammelt sich das Gas aus allen Ecken dieses Teiglings an solchen Bahnen, die in Richtung Druckentlastung führen. Und das sieht man dann meistens an solchen großen Blasen und teilweise auch dreidimensionalen flachen Strukturen, also wie so Gänge, die sich durchziehen, Gasgänge, die letzten Endes ein Zeichen dafür sind, dass der Teig noch wenig entspannt war und noch wenig Gas enthalten hat. Ganz oft sieht man das bei Weizen-Sauerteigbroten, ne? Also wer schon mal versucht hat, ein Weizen-Sauerteigbrot zu backen, der wird in aller Regel das Brot mit zu junger Gare in den Ofen geschoben haben. Dann sieht man beim Anschnitt eine relativ kompakte Gummikrume und dann einzelne große Löcher oder Aneinanderreihungen von großen Löchern, die so auf einer Linie zu schweben scheinen und in Richtung Schluss oder Schnitt wandern. Das ist also immer ein eindeutiges Zeichen, dass sowohl in der Stockgare als auch in der Stückgare da noch Reifezeit gefehlt hat. Die nächste Frage kommt von Luise. Ich zitiere wieder. Meine Frage bezieht sich auf das zeitliche Verhältnis von Stock- und Stückgare. Ich würde gerne wissen, wie das Verhältnis sich auf die Teig- und damit auch auf die Geschmacksparameter auswirkt und ob es Unterschiede für Roggen- und Weizensauerteig gibt. Ich backe überwiegend aus dem Brotbackbuch Nummer 4, also Backen mit Sauerteig. Das ist eine spannende Frage, die wirklich eine große Relevanz hat auf das Backen, denn die Stock- und die Stückgare einzeln betrachtet, aber auch im Verbund miteinander, bestimmen fast alle Eigenschaften des fertigen Brotes, des fertigen Gebäcks. Stellen wir uns mal vor, wir haben eine Gesamtreifezeit von x Stunden. Was nehmen wir? Nehmen wir vielleicht 4 Stunden und können jetzt den Regler nach links und nach rechts schieben und bestimmen, wie lang innerhalb dieser 4 Stunden die Stockgare und die Stückgare sein soll. Machen wir das mal als Gedankenexperiment. Wir schieben den Regler mal ganz nach links, haben also gar keine Stockgare, sondern nur eine Stückgare. Das kann man sich zum Beispiel vorstellen bei einem Roggensauerteigbrot. Also wir mischen den Teig zusammen, packen ihn gleich in die Kastenform oder formen ihn gleich rund und legen ihn in den Gärkorb, also ohne Stockgare. Dann lassen wir ihn aufgehen und backen ihn ab. Und was wir dann bekommen, ist ein Brot mit einer sehr, sehr gleichmäßigen und sehr, sehr feinen Porung. Das Gleiche könnte man auch mit einem Weizenteig machen. Ich denke jetzt mal gar nicht an Weizen-Sauerteigbrote, sondern an Weißbrot, zum Beispiel klassisches deutsches Weißbrot. Da könnte man den Teig auch kneten, sagen wir mal 5-6 Minuten liegen lassen und dann gleich aufarbeiten, also formen und ab in den Gärkorb damit und am Ende backen. Auch da kriegt man eine sehr, sehr gleichmäßige, sehr, sehr feine Porung. Nicht, dass das Brot kompakt wäre, aber die Porung ist sehr, sehr fein. Das andere Extrem, wir schieben den Regler ganz nach rechts, das heißt, wir haben eine ausschließliche Stockgare und keine Stückgare. Das haben wir beispielsweise bei Gebäcken wie der Dinkelseele, also eine Art von Dinkelbrötchen, das ist ein sehr weicher Teig, der wird richtig stark aufgehen gelassen, also verdoppelt sich locker im Volumen in der Stockgare, wird dann abgezogen, also wie so eine Art Abstechen mit den Händen, mit nassen Händen und dann direkt abgebacken. Da haben wir keine Stückgare und da ist die Porung entsprechend wild und grob, soweit das geht mit dem Dinkel, hängt von der Dinkelsorte ab. Aber wir könnten das Gleiche natürlich auch mit einem anderen Teig machen. Also zum Beispiel nehmen wir Ciabatta-Teig, ne? Das ist ein Weizenteig, haben wir auch eine sehr, sehr lange Stockgare, fast keine Stückgare im Verhältnis zur Stockgare. Und auch da haben wir eine sehr, sehr grobe, meistens ungleichmäßige Porung in der Krume. Jo, jetzt schieben wir den Regler nochmal im Gedankenexperiment in genau die Mitte. Also wir haben eine identisch lange Stockgare wie eine identisch lange Stückgare und backen daraus mal ein Weizenmischbrot. Kann auch ein Sauerteigbrot sein. Dann geht der Teig ein bisschen auf, vergrößert sich vielleicht so um die Hälfte. Dann wird er durchgewürgt, also entgast, wird dann auf Gare gesetzt im Gärkorb und dann irgendwann abgebacken. Und da bekommen wir so eine mittlere Porung, sehr gleichmäßig. Der Einfluss auf die Porung ist eigentlich das A und O. Der Einfluss der Stock- und Stückgare auf die Porung ist das, was den meisten gleich auffallen wird. Also ich kann einfach durch Verschiebung des Reglers zwischen Stock- und Stückgare manipulieren, wie die Porung aussieht. Also ganz grob gesagt, die Regel gilt, je länger die Stockgare und im Verhältnis dazu je kürzer die Stückgare, umso gröber wird die Porung. Und je kürzer die Stockgare im Verhältnis zur Stückgare, umso feiner wird die Porung. Ich kann mit beiden auch spielen. Also ich kann zum Beispiel, wie wir das gerade eben beim Weizenmischmod hatten, ich kann zum Beispiel dann sagen, ja, dann presse ich halt das Gas nochmal aus, nachdem die Stockgarre vorbei ist und setze den Teigling quasi nochmal auf Null. Und das kann ich nicht nur einmal tun, sondern ich kann auch sagen, ich ziehe noch ein paar Zwischengaren ein und immer wenn der Teigling wieder aufgegangen ist, der vorgeformte Teigling, dann stelle ich ihn nochmal zurück auf Null, also entgase ihn wieder durchs Formen und bringe ihn wieder auf Gare und entgase ihn wieder und bringe ihn wieder auf Gare. Das kann ich etliche Stunden lang so machen, zumindest bei Weizenbroten. Kriege dann immer eine andere Porenstruktur, die wird immer wilder, diese Porenstruktur, und offener. Ich kriege sogar bei Weizen jedenfalls noch etwas mehr Volumen. Das geht natürlich nicht ewig. Das habe ich mal ausprobiert für den Kasten Weizenbrot. Da war ich, glaube ich, so bei 3 und 4 Stunden, also bei 3-4 Mal nachformen. Das gab das beste Volumen, das hängt auch wieder von der Mehlqualität ab etc., also würde ich jetzt nicht als Pauschalaussage nehmen, aber es ist möglich, dass man während der Stockgare den Teigling nochmal entgast, und zwar mehrfach entgast und wieder auf Spannung bringt, gibt am Ende eine etwas wildere, schöner anzuschauende Porung und je nachdem, wenn man es nicht übertreibt, auch etwas mehr Volumen. Der Nachteil, der dabei entsteht, ist der Geschmack. Also dieses mehrfach ausgedrückte Brot, Weißbrot, schmeckte deutlich gäriger und alkoholischer, unangenehmer als ein klassisch hergestelltes Brot, das weniger Stock- und Stückgare hatte. Also die Gesamtzeit von Stock- und Stückgare hat einen deutlichen Einfluss auf den Geschmack. Und wenn ich es übertreibe, selbst wenn der Teig noch stabil ist, weil ich ihn mehrfach neu geformt habe, gibt dann letzten Endes ein etwas unausgewogeneren Geschmack. Also je länger das Ganze liegt, umso gäriger, umso saurer bei Sauerteigbroten wird das Ganze. Es gibt also jetzt nicht nur den Einfluss der Stock- und Stückgare auf die Teigstabilität und auf das Volumen, was im Zweifel besser wird, je öfter man und je länger man das Ganze liegen lässt und je öfter man das eben nachformt, sondern es gibt auch einen dann mit der Dauer eher negativen geschmacklichen Einfluss, sodass es also ein Austarieren von geschmacklichen Auswirkungen und von teigrheologischen Auswirkungen ist, so würde ich es benennen, also vom Teigverhalten und vom Geschmack, wie man die Stock- und Stückgare aufeinander abstimmt. Ich fasse nochmal zusammen. In allererster Linie beschreibt man mit der Stock- und Stückgare und dem Verhältnis aus beiden die Krumenstruktur. Das ist ein wesentlicher Einfluss auf die Porung, nicht der einzige, aber ein wesentlicher. Der Geschmack wird dadurch gesteuert und das kann man jetzt aber nicht auf Stock- und Stückgare münzen, sondern auf die Gesamtgarzeit. Die spielt eigentlich die Rolle für die geschmacklichen Auswirkungen. Und ich kann an der Krumenstruktur, also an der Verteilung der Porung und auch am Volumen arbeiten, wenn ich die Stockgare nochmal unterteile in verschiedene Phasen, nämlich in mehrere Zwischengaren und dabei immer schon mal Hand anlege am Teig und Spannung aufbaue. Ein paar Beispiele hatte ich genannt. Das Roggenbrot als Beispiel für einen Teig, der fast keine Stockgare hat und eine sehr lange Stückgare im Verhältnis dazu. Das Ciabatta oder die Seele für einen Teig, der fast keine Stückgare hat, aber eine sehr lange Stockgare. Und so Mischbrote, auch Roggenmischbrote, die sind dann eher im Verhältnis 1:1 zwischen Stock- und Stückgare. Damit kann man spielen, auch beim gleichen Rezept. Das würde ich jedem ambitionierten Hobbybäcker mal ans Herz legen. Also sich einfach mal ein Rezept nehmen, Weizen-Sauerteigbrot oder vielleicht erstmal mit dem Hefebrot anfangen oder ein Brötchen und da einfach mal einen Teig herstellen, der eine relativ kurze Stockgare hat und dafür eine längere Stückgare, weil die Endgare muss ja dann schon passen, ne? Das darf jetzt nicht zu jung oder zu reif in den Ofen gehen. Und den gleichen Teig dann mal mit einer langen Stockgare ausstatten und einer relativ kurzen Stückgare, was natürlich voraussetzt, dass das Gas im Teig bleibt. Das muss ich dazu sagen, wenn er das Gas ausdrückt nach einer langen Stockgare, dann braucht der Teig natürlich trotzdem wieder ein bisschen länger in der Stückgare, was dann aber auch wieder geschmackliche Auswirkungen hat, weil die Gesamtreifezeit ja dann länger ist. So, ich hoffe, ich habe die Verwirrung jetzt nicht perfekt gemacht. Wenn doch, dann schreibt es in die Kommentare, dann versuchen wir das nochmal ein bisschen auseinander zu dröseln. Das soll es gewesen sein mit Luises Frage für heute. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.